Herzlich willkommen zurück zu Matzgott und die Welt. Dieses Mal in der Folge 2 von 3 für das Pfingsttreffen 2023. Heute zu Gast ist bei uns Jörg Alt. Jörg Alt ist Pater bei den Jesuiten, hat Philosophie und Theologie studiert, hat in Philosophie promoviert und ist in letzter Zeit immer mehr als Aktivist in Erscheinung getreten.
Auch ein herzliches Willkommen zu dem Podcast Matzgott und die Welt von mir. Und ich würde zum Einstieg Sie, Herr Alt, fragen, sich vorzustellen und vielleicht anhand Ihres Schlüsselbunds da dranhängt und ein bisschen erklären, wer Sie sind.
Ja, danke für die Einladung. Die Jesuiten haben ja ein ähnliches Programm. Insofern freue ich mich immer, mit jungen Leuten und engagierten Leuten zu sprechen. Bin gerne gekommen. Ja, mein Schlüsselbund ist jetzt eher übersichtlich, aber ich habe natürlich auch viele Generalschlüssel. Also man braucht nicht viele Schlüssel, sondern die richtigen Schlüssel. Und die Schlüssel, die ich habe, sind natürlich für die Institutionen, denen ich schwerpunktmäßig angehöre. Das ist einmal die Jesuitenmission mit eben auch dem Freiwilligenprogramm Jesuiten weltweit, der Katholische Hochschulgemeinde in Nürnberg und der Kommunität in der Königstraße. Der zweite Schlüssel, den ich habe, und das ist der Ort meines gewöhnlichen Aufenthalts, das ist das UKAMA-Zentrum der Jesuiten für die sozialökologische Transformation, wo 4 Jesuiten mal arbeiten sollen. Und bis jetzt bin ich der Einzige, der dafür freigestellt ist und arbeiten wird. Dann habe ich nur noch einen dritten Schlüssel. Das ist natürlich für mein Fahrrad, weil als Öko-Überzeugter fährt man kein Auto, sondern man fährt Fahrrad. Und die Computerchips, die sind natürlich auch für die Türen im Komplex Caritas-Pirkheimer Haus, Jesuitenmission, Katholische Hochschulgemeinde und Clarakirche in der Innenstadt von Nürnberg, für die vielen Türen, die man da eben braucht, wo eben Erzdiözese, Stadtkirche und jesuitische Präsenz in Nürnberg zusammenkommen.
Genau, und dann würden wir direkt mit der ersten Frage einstellen. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung zu Ihrem Schlüssel. Sie sind Aktivist und was mich als erstes interessieren würde, ist, welche Art des Protests machen Sie und wie treten Sie als Aktivist in Erscheung und welche Philosophie vertreten Sie da in der Hinsicht?
Also das, was ich mache, macht man eigentlich nicht gerne, sondern man macht es, weil einem nichts Besseres mehr einfällt. Und der Punkt bei mir ist ja, dass ich 40 Jahre lang für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit in Deutschland, Europa und der Welt eingetreten bin und eigentlich durch die Fridays for Future gelernt habe, dass das alles nicht schnell genug geht und das alles nicht ausreicht. Also von den Fridays for Future habe ich gelernt, was Kipppunkte sind und warum diese Kipppunkte so wichtig sind. Das war das Erste. Das Zweite war der Hungerstreik von 6 jungen Menschen vor der Bundestagswahl, die gesagt haben, es bringt doch nichts, wenn wir nur über Corona, Wirtschaftswachstum, die schwarze Null reden, aber den globalen Süden und das Sterben dort oder die Lage der kommenden Generation angesichts der Klimakatastrophe ausblenden. Und die gesagt haben, wir hungern hier so lange, bis die KanzlerkandidatInnen auch diese Themen öffentlich diskutieren. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, dass diese jungen Leute jesuitischer sind als die Jesuiten und ich irgendwie gucken muss, dass ich die unterstütze. Das habe ich dann während des Hungerstreiks getan. Also ich habe mit dafür gesorgt, dass die KanzlerkandidatInnen dann tatsächlich eben den Hungerstreik zur Kenntnis genommen haben und eben auch Baerbock, Habeck und Scholz auf die Gesprächsersuchen eingegangen sind. Aber eben die Kontakte und die Freundschaften, die sich aus diesem Hungerstreik ergeben haben, die hielten an und als dann die erste Aktion des dann sogenannten Aufstands der letzten Generation Essen-Containern gewesen ist, eben die Kampagne Essen retten, Leben retten, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist ja auch eigentlich etwas, was Papst Franziskus ganz wichtig ist, der immer schon gesagt hat, also der globale Norden lebt auf Kosten des globalen Südens und wir müssen umdenken und bla bla. Wo ich auch gesagt habe, jetzt reicht's, ja. Ich kann da nicht weiter Vorträge halten und Segen spenden. Ich mache da jetzt einfach mit. Und das war dann der Einstieg von mir in meine Straftäterkarriere.
Sie haben gerade zuletzt gesagt, dass das Ihr Einstieg in die Straftäterkarriere waren. Ich studiere Jura und natürlich interessiert mich das auch immer besonders. Sie haben gesagt, Sie sind bereit, auch ins Gefängnis zu gehen. Warum glauben Sie, dass, wenn ein Pater, der den Jesuiten angehört, ins Gefängnis kommt, aufgrund von Protestformen, die ja auch immer härter bestraft werden, vor allem auch in Bayern härter bestraft werden? Man denkt an die Aktion der letzten Generation, wie sie sich auf die Straße kleben und dann auch immer mehr in Haft geraten. Warum denken Sie, dass diese Art des Protests zur Aufmerksamkeit führt und vielleicht auch zu Entscheidungen in der Politik führt, die zur Bekämpfung der Klimakrise dienen.
Ja, nochmals, was soll ich sonst tun? Ja, also ich habe wirklich schon unheimlich viele Sachen versucht, ohne dass es was getan hat. Also bleiben wir doch beim Containern. Ja, also ich habe ja eine rechtliche Einzelnorm, Herr Jurist, eine rechtliche Einzelnorm habe ich gebrochen in Verweis auf eine grundrechtliche, höherrechtliche Norm. Ich habe herrenloses Eigentum aus einer Mülltonne genommen unter dem Verweis auf die Sozialpflichtigkeit von Eigentum in Artikel 14.1 Grundgesetz. Also ich habe mich meiner Auffassung nach im Rahmen der Rechtsordnung bewegt. Und das war eine sehr populäre Aktion von mir gewesen, die sehr viel Öffentlichkeit und Lob und Zuspruch erhalten hat. Aber meine Forderung ist bis heute nicht erfüllt, obwohl sie in diesem Scheiß-Koalitionsvertrag drinsteht, dass die Bundesregierung eben ein solches Gesetz zur Verringerung von Lebensmittelverschwendung machen will. Das gibt es bis heute nicht. Ja? Und was soll ich denn noch machen? Ja? Also, nachdem klar war, dass Wissing seine Klimaziele im Verkehrsbereich reißt, habe ich dann auch gesagt, also ich weiß wirklich nicht, ob Autobahnblockaden der richtige Weg sind. Aber wenn ein Minister das Recht bricht und seine gesetzlichen Verpflichtungen nicht gerecht wird oder eine Bundesregierung die Pariser Konvention irgendwie ignoriert, und dann fühle ich mich irgendwie auch verarscht als Bürger. Ja? Sobald die Regierung ihren Job macht, sind wir weg von der Straße. Aber solange die Regierung hier rumtrödelt und wir haben nur noch 3 Jahre Zeit, entscheidende Weichen im Klimasystem zu stellen, solange müssen wir blockieren, unignorierbar die Regierung an ihre Verantwortung erinnern. Und ja, das Gefährliche bei mir ist ja, ich kann nachweisen, was ich 40 Jahre lang vergeblich versucht habe. Ich kann meine Vorträge zeigen, meine Predigten, meine Bücher, die alles nichts bewirkt haben. Und deswegen sage ich immer, also wer mich kritisiert oder auch die letzte Generation kritisiert, soll uns sagen, was wir tun sollen, was gelingen lässt, dass wir diese 3 Jahre jetzt noch so nützen können, dass wir tatsächlich diese entscheidenden Weichen noch stellen können, um das Schlimmste aufzuhalten.
Sie haben in einem Interview, das ich gelesen habe, gesagt, dass sich es war glaube ich 2021, wenn ich mich nicht irre, dass sich die Klimabewegung in drei Teile droht aufzuspalten. Können Sie vielleicht jetzt aus heutiger Sicht sagen, was Sie darüber denken, wie im Moment die Klimabewegung ausschaut? Vielleicht welche Abspaltung es gibt? Gibt es Menschen, die schon aufgehört haben, Mut zu fassen und auf die Straße zu gehen? Wie beobachten Sie im Moment die Klimabewegung?
Ja, also meine Kontakte zu den Fridays bestehen ja nach wie vor, die gibt es noch in Nürnberg, ja, aber wenn ich vergleiche, mit was für einer Begeisterung, was für einem Schwung die 2019 auf die Straße gegangen sind und was aus dieser Gruppe geworden ist, das ist schon irgendwie traurig, ja. Also es geht jetzt nicht mehr um die Zehntausende in Nürnberg, sondern wir können froh sein, wenn wir noch die Tausende auf die Straße kriegen. Und ja, es sind einfach wirklich viele von den jungen Leuten haben resigniert, weil sie gesagt haben, wir haben die Schule geschwänzt, wir haben Demonstrationen organisiert, wir haben Gespräche mit Politikern geführt, die haben uns ein blaues Blau vom Himmel versprochen und am Ende haben sie nichts getan. Also alle reden sie jetzt wie den Fridays, aber handeln tun sie nach wie vor nichts. Gehandelt wird nach den Forderungen der Lobbyisten von Auto und fossiler Industrie. Und das ist dann eben der Punkt, wo natürlich nach wie vor Fridays existieren, die nach wie vor zweimal im Jahr brav auf die Straße gehen und protestieren. Aber es gibt natürlich dann auch die AktivistInnen, die sagen, ja, wir brauchen andere Formate. Und dann gibt es natürlich eben verschiedene Gruppen in Deutschland, denen man sich anschließen kann, Extinction Rebellion oder Ende Gelände oder eben die letzte Generation. Und es ist ja schon auch irgendwie interessant, dass die letzte Generation im Moment mehr Zulauf bekommt, als sie quasi integrieren kann. Weil die letzte Generation eben aufgrund ihrer ausgeklügelten Strategie und ihrer genialen Methoden es tatsächlich geschafft hat, die Klimakrise gegen Corona, gegen den Ukraine-Krieg auf den Platz 1 der gesellschaftspolitischen Agenda zu heben und auch dort zu halten.
Sie haben sich gemeinsam mit der letzten Generation in München auf den Karlsplatz geklebt.
Falsch. Wird ja immer gesagt, ich sei letzte Generation. Ja, das stimmt nicht. Ja, also
Ja.
ich bin jemand, der die letzte Generation unterstützt, weil ich das Engagement und die Ideen der letzten Generation aller Ehren wert halte. Aber ich arbeite schon auch mit anderen Gruppen zusammen. Also am 16. August meine erste Straßenblockade, die habe ich mit Extinction Rebellion und letzte Generation gemacht. Aber die Oktoberblockade, das war Scientist Rebellion. Ja? Also das ist ganz wichtig. Ich habe ausdrücklich am 28. Oktober auf dem Stachus vor dem bayerischen Justizministerium als Wissenschaftler blockiert,
Ah,
weil
okay.
eben die Staatsregierung allen Fortschritt beim Klimaschutz boykottiert und blockiert und ihr nichts Besseres einfällt, als Wissenschaftler ins Gefängnis zu sperren. Und das war ein Punkt, der mich ziemlich wütend gemacht hat. Und mit mir haben 8 Wissenschaftler auf der Straße gesetzt, einige davon promoviert. Und mit einer dieser promovierten Wissenschaftlerinnen sitze ich auch gerade auf der Anklagebank im Amtsgericht München.
Weswegen sind Sie denn gerade in München angeklagt? Was ist das für ein Verfahren? Reihen Sie mit so einem Gerichtsprozess auch die Ziele, Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich habe auch gesehen, dass sehr viele Medien über Sie geschrieben haben, nicht immer positiv, aber es ist auch Aufmerksamkeit. Ist das Ihr Beweggrund auch, vor Gericht Aufmerksamkeit zu erzeugen, sodass die Klimakrise und die Bekämpfung der Klimakrise ins Zentrum der Diskussion und der politischen Entscheidung gerät?
Ja, also ich bin ja nicht naiv. Also ich weiß schon, wenn ich sowas mache, dass dann natürlich auch die Medien daran ein großes Interesse habe. Und dieses Pfund werfe ich natürlich mit Absicht ins Gefecht. Die Polizei ermittelt ja immer standardmäßig wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, was relativ schnell fallen gelassen wird, weil wir alle immer brav bei Grün über die Ampel gehen und uns dann erst auf die Straße setzen. Aber dann ist es natürlich auch der Vorwurf der Nötigung. Das lässt sich halt leider nicht vermeiden. Zweite Reihe, ja. Und das dritte ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Vor allen Dingen dann, wenn man eben der Aufforderung, sich wegzubewegen, nicht folgt oder gar festklebt. Aber in der Regel geht es dann vor Gericht immer nur noch um Nötigung. Und da dann eben die Frage, ist das verwerflich? Wie ist das mit Nah- und Fernziel? Wie ist das mit der Angemessenheit? Und gibt es den rechtfertigen Notstand für diese Aktion? Also das ist jetzt gerade das, was gegen Luca, Conny und mich verhandelt wird.
Sie haben auch gerade schon den Straftatbestand Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in den Raum geworfen. Sie haben bereits auch Kritik an der Polizei bzw. dem Vorgehen der Polizei geäußert. Können Sie da vielleicht nur näher darauf eingehen, was Sie genau damit meinen?
Also vermutlich war das diese Äußerung in München, weil die Polizei einen 90-jährigen Jesuiten mitgenommen hat, obwohl er sich brav und ordentlich auf Aufforderung der Polizei an den Straßenrand bewegt hat. Keine Ahnung, was da gewesen ist. Ich habe auf der Straße geklebt und das nicht mitbekommen. Ich war dann hinterher nur überrascht, dass Joe Übelmesser mit mir in der Grünen Minna gesessen hat. Also das fand ich nun wirklich ein bisschen voll daneben, weil wir eigentlich geübt haben, wann man sich eben von der Straße zu entfernen hat, wohin man sich zu begeben hat. Und es ist wirklich merkwürdig, dass Joe daran gehindert wurde, zum Bahnhof zu gehen, nach Hause zu fahren, wie es eigentlich vorgesehen war, sondern eben von der Polizei festgenommen wurde. Da wollte ich allerdings jetzt auch gar keinen großen Terz draus machen, weil für Joe war das das Fest des Lebens. Endlich war mal was los. Die Polizisten waren total nett zu ihm und er hat alles unterschrieben, weil die so nett zu ihm gewesen sind. Also, du hast alles unterschrieben? Ja, die waren so nett zu mir und haben gesagt, also ich kann das. Ja, natürlich kann ich das. Und okay, dem hat Spaß gemacht. Das Verfahren wurde natürlich dann auch eingestellt gegen ihn. Worüber ich mich dann wieder geärgert habe, ist, dass die Polizei mir 250 Euro Ablösegebühr in Rechnung gestellt hat für die 3 Minuten, die sie gebraucht haben, um meinen Kleber von der Straße zu lösen, weil ich auch gedacht habe, also 250 Euro für 3 Minuten, also da ist mein Anwalt ja noch billig dagegen. Ja? Und es kam natürlich dann hinterher auch raus, dass Bayern München nie was zahlt, wenn sie die Polizei anfordern oder die Wiesenwirte. Ja? Nur in dem Fall, wo dann eben Leute gewaltfrei und friedlich auf der Straße sitzen, da wird dann wieder abkassiert. Also da habe ich auch irgendwie gesagt, was ist da verhältnismäßig und gerecht? Ja? Gut, ich habe das Geld bezahlt, aber darüber habe ich mich geärgert. Persönlich habe ich überhaupt gar keine Beschwerden gegen die Polizei. Die waren immer äußerst korrekt und höflich zu mir. Ich bin ja auch fortgeschritten im Alter und trage immer meinen römischen Kragen bei solchen Aktionen. Und in jedem Fall meiner Verhaftung haben die Polizisten in der Grünen Minna oder in der Gewahrsamszelle dann immer noch mal gesagt, danke, dass Sie das tun. Wir haben auch Kinder. Nehmen Sie es nicht persönlich. Wir machen nur unseren Job.
Sie meinen jetzt gerade auch, dass Sie den römischen Kragen tragen während Ihren Aktionen und in Aktionen gemeinschaftlich mit anderen Aktivisten. Meine Frage ist, wo sehen Sie die Verbindung zwischen der katholischen Kirche oder dem Christsein oder dem Jesuitenorden und dem Kampf für Klimagerechtigkeit? Ich denke, es gibt viele Verbindungen, aber wo sehen Sie die Verbindung und warum denken Sie auch, dass es andere ChristInnen vielleicht motivieren könnte, auf die Straße zu gehen? Es gibt ja eine Partei, die hat ein C für christlich in ihrem Namen, die ist jetzt nicht bekannt für radikale Klimapolitik. Also, wo sehen Sie eine Verbindung zwischen Christsein, katholisch sein, Jesuit sein und ihren Aktionen?
Gut, also warum ich den römischen Kragen bei Blockaden trage, das hat vor allen Dingen eine deeskalierende Rolle, weil natürlich die Polizei, wenn sie kommt und das sieht, sich ganz anders verhält, als wenn da einfach nur die üblichen Verdächtigen rumsitzen. Aber natürlich mache ich es auch für die Bilder, also dass eben halt wirklich in den Fotografien und bei den Kameras klar ist, da ist jetzt ein katholischer Pfarrer. Ja, warum mache ich das? Ja, ich mache das, weil ich ja auch wirklich schon Jahrzehnte vorher für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit eingetreten bin. Und wie ich zum Beispiel den afrikanischen Jesuiten im Januar 2022 gesagt habe, dass jetzt eben die letzte Generation in Deutschland Straßenblockaden machen wird, das fanden die Jesuiten im globalen Süden super, weil die gesagt haben, der Klimawandel, der macht bei uns eben schon wirklich täglich Disruptionen durch eben Starkregen, durch Landrutsch, durch abgebrochene Äste und so weiter. Und dann sollen die im globalen Norden ruhig auch mal wenigstens symbolisch verstehen, was das heißt, wenn man mal eine Stunde später halt zur Arbeit kommt, weil man in einem ansonsten nicht stattgefunden habenden Stau steht. Und das war dann der erste Punkt, wo ich gedacht habe, nun ja, also wenn meine Mitbrüder im globalen Süden das so toll finden und so angemessen finden, wäre das dann nicht vielleicht tatsächlich auch ein Grund, dass ich mich auch an einer solchen Straßenblockade beteilige. Aber ich habe eben schon gesagt, der Durchbruch für mich, mich an einer Straßenblockade zu beteiligen, war das die manifeste Unwilligkeit von Volker Wissing, seine eigenen Klimaziele zu erfüllen. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, also wenn du das Gesetz brichst, dann tue ich es jetzt auch.
Sie haben sich neben dem Kampf gegen die Klimagerechtigkeit auch, wie Sie auch gerade erwähnt haben, ist es nicht zu trennen. Klimakrise bedeutet auch immer das Verstärken von globalen Ungerechtigkeiten, weil es meistens die Folgen der Klimakrise diejenigen betrifft, die sich nicht so gut dagegen wehren können. Also der Jesuitenorden ist ja auch ein globaler Orden, der sich immer schon für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Welche Aktion haben Sie in der Vergangenheit schon betrieben oder betreiben Sie im Moment, um zum Beispiel eine Geflüchtetenpolitik oder für globale Gerechtigkeit einzusetzen, im Übrigen neben Ihren Aktionen für gegen die Klimakrise?
Na gut, wie gesagt, die Vergangenheit steht ja unter einem völlig anderen Stern, weil ich auch erst mit den Fridays for Future zu verstehen begann, dass uns die Zeit ausläuft. Ja? Ich habe bei meinen Projektbesuchen in Afrika auch immer gemerkt, dass da also die Regenzeiten durcheinander kommen, dass die Bauern nicht mehr wissen, wann sie auspflanzen sollen oder dass auf einmal hier riesengroße Plantagen waren, wo Biodiesel gepflanzt worden ist. Also man hat schon irgendwie in Afrika auch gemerkt, dass hier Dinge passieren, die man, ja, mit denen man sich ausführlicher beschäftigen sollen. Aber das Moment der Dringlichkeit, ja, das gab es halt einfach nicht. Ja, ich habe Bücher geschrieben zur Migration, ich habe alternative Migrationspolitiken entworfen, ich habe soziale Rechte für illegale Migranten erkämpft, ich habe erfolgreiche Kampagnen zum Verbot von Antipersonenminen, für eine Finanztransaktionssteuer, das Forschungsprojekt Tax Justice and Poverty, also lauter Sachen zu Themen, wo man sagt, ja, die sind alle wichtig, ja, aber die alle unter dem Überschrift gestanden haben, wir haben Zeit, ja, wir haben Zeit, das Problem zu lösen. Und das Klimaproblem, und das sagt uns ja der Weltklimarat in seinem Sachstandsbericht im April 2022, in der Klimakrise rennen wir gerade auf eine Wand zu. Ja? Also der Weltklimarat hat auch, wie Henning Jeschke gesagt, wir haben noch 3 Jahre Zeit. Wenn dann die Treibhausgase nicht anfangen zu sinken und bis 2030 halbiert werden, dann war es das mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und das Ahrtal, die Dürren, die Waldbrände, die wir jetzt haben, die Temperaturrekorde, ja? Wir sind gerade bei 1,2 Grad. Ja? Also dann kann man sich doch vorstellen, was auf uns zukommt, wenn wir 1,5 Grad reißen und wir werden es reißen. Also wenn wir ganz, ganz, ganz viel Glück haben, dann fangen wir die Entwicklung bei 2 Grad auf. Aber selbst 2 Grad bedeutet massive Dürren und Lebensmittelengpässen und ja, steigende Meeresspiegel. Ja. Millionen und Milliarden werden ihre Heimat verlieren. Das steht jetzt schon fest. Ja. Und immer noch steigen die Treibhausgase. Und das ist eben der Unterschied bei dieser Krise zu allen anderen. Wir haben keine Zeit mehr. Und das müssen die Leute verstehen. Und mir scheint auch dazu die Autobahn-Straßenblockade einfach toll, dass man einfach eben sich auf diese Art und Weise symbolisch den Fossilen weiter so in den Weg setzt. Mir fällt einfach nichts Besseres ein.
Neben dessen, dass Sie Aktivist sind, sind sie ja nun mal auch Pater bei den Jesuiten, haben Theologie
Ja,
studiert.
ich habe nach wie vor Gottesdienste, ich predige nach wie vor, ich mache schon noch die ganzen Kernaufgaben, keine Sorge.
Davon sind wir ausgegangen. Hat der Aktivismus oder die Klimakrise Ihren Blick oder Ihr Verhältnis zu Glauben verändert?
Ja, das hat es sicherlich. Also ich meine, der Glaube verändert sich ja mit jedem Lebensjahr, mit jedem Ereignis, mit jeder Begegnung. Also ich möchte den sehen, dessen Glauben im Alter immer noch derselbe ist, der in seiner Kindheit gewesen ist. Aber also was mir vor allen Dingen eben unter die Haut gegangen ist, das ist die Ernsthaftigkeit und das Engagement der jungen Leute, an diesen Problemen zu arbeiten und vor allen Dingen eben auch wirklich dieser unglaublich existenzielle Einsatz, den sie haben. Ja, das erinnert natürlich an die Propheten, das erinnert an Jesus, das erinnert an viele Heiligen, die auch sehr radikal gewesen sind, um ihre Botschaft rüberzukriegen. Also da kam ich mir dann schon halt wirklich wie ein Weichei vor, wo ich auch gesagt habe, also wenn die so leben, ja, wieso lebst du dann halt nach wie vor so bürgerlich? Aber das ist eben genau der Punkt, ja. Es ist für mich eine persönliche Gewissensentscheidung, eine Entscheidung, die ich aufgrund meines persönlichen Lebens getroffen habe. Also ich muss auch immer davor warnen, das hat jetzt erstmal nichts mit dem Jesuitenorden als Ganzem zu tun. Also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass meine Aktionen auch im Jesuitenorden hoch umstritten sind, ja. Aber wie gesagt, ich sage immer, fehlt mir was Besseres, was Wirksameres, Alternatives und ich mach's, ja. Aber da kommt halt nie was. Und in dem Fall sage ich, ja gut, dann mache ich halt weiter.
Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, Sie sagen, Sie haben in der Vergangenheit alles ausprobiert, Sie haben Bücher geschrieben, Sie haben Protestformen mit Fridays for Future gewählt nach Ihrem, ich sag mal, Erweckungserlebnis mit den Kipppunkten und jetzt kleben Sie sich auf die Straße auch aus einem Gefühl vielleicht der Ohnmacht heraus. Und Glauben bedeutet ja auch immer Hoffnung für mich. Was macht Ihnen noch Hoffnung? Sie sagen auch, die FDP-geführte Verkehrspolitik geht den Bach runter. Auch die Grünen haben sich jetzt meiner Ansicht nach jetzt nicht als Klimaretter erwiesen, sondern gehen auch faule Kompromisse mit der Fossilindustrie ein. Was macht Ihnen Hoffnung? Sie meinten gerade auch schon die jungen Menschen darüber hinaus.
Ja, die Geschichte erst einmal, also wenn man die menschliche Geschichte schaut, die Bewegungen von zivilem Ungehorsam und Widerstand, dann merkt man ja schon, es gibt ja da genügend Literatur, auf die man auch Bezug nehmen kann, da merkt man schon, dass von den gewaltfreien Bewegungen, zivilen Ungehorsams doch erstaunlich viele erfolgreich gewesen sind, ja. Natürlich haben die alle polarisiert, natürlich waren die Menschen fast, natürlich wurden sie verprügelt und weggesperrt, aber irgendwann hat die Botschaft in der Gesellschaft dann doch verfangen und die Leute kamen ins Grübeln und irgendwann gab es dann den berühmten gesellschaftlichen Kipppunkt, wo eben dann tatsächlich das Anliegen einer Minderheit zum Konsens der Mehrheit geworden sind, dass dann Sklaven auf einmal eben nicht mehr Eigentum waren, sondern Menschen mit Würde, dass Frauen auf einmal zugetraut wurde, dass sie eine Wahlentscheidung treffen dürfen oder dass soziale Rechte eigentlich auch etwas ist, was ein Kapitalist beachten sollte und so weiter und so fort. Also die Geschichte zeigt, dass eine solche Protestform Erfolg haben kann, auch wenn man eben jenseits der Aggression und des Hasses, der einem als Aktivist entgegenschlägt, natürlich nicht sieht, was es hinter den Kulissen auch an Gutem bewegen kann. So, jetzt als Gläubiger. Natürlich, also wenn man nur als Mensch ohne Glauben sich die Fakten anguckt, dann ist die Lage eigentlich hoffnungslos und man sollte sich ganz schnell irgendwie auf den Berg zurückziehen, bevor eben dann es zu spät ist. Aber mein Glaube an den persönlichen, allmächtigen, erliebenden Gott ist so, dass ich sage, dass wenn Gott allwissend ist, dann hat er die menschliche Dummheit und Gier eingepreist und wenn er uns liebt, dann hat er doch irgendwo ein paar Sicherungen eingebaut, dass wir vielleicht doch noch die Kurve kriegen können. Aber der Punkt ist ja schlicht und ergreifend, diese Krise hat nicht der liebe Gott verursacht, sondern die haben wir verursacht und die müssen wir lösen. Ja? Also jetzt zu sagen, wie kann Gott das zulassen, ist die völlig falsche Frage. Also worauf wir uns natürlich verlassen können, ist, dass Gott unsere Bemühungen hoffentlich segnet und hinter den Kulissen Türen öffnet, damit wir dann doch irgendwie erfolgreich sind. Diese Hoffnung habe ich. Und das ist ein Punkt, also da merke ich dann schon auch, dass ich mich von vielen Aktivisten unterscheide, die halt doch eher aus der innerweltlichen Haltung leben und da natürlich dann auch schneller hoffnungslos werden oder einen Burnout kriegen.
Also die Transzendenz als Hoffnungsmacher. Was mich noch interessieren würde, ist, als Christ ist es wahrscheinlich ausgeschlossen, tiefe Gewalt zu üben. Sie beschränken sich auf die passive Gewalt. Sehen Sie Gefahren in der Klimabewegung? Die CDU und Antibewegungen sprechen immer von der Klima-RAF. Sehen Sie da ernsthafte Gefahren dafür, dass sich Radikalisierungen bilden werden mit Fortschreiten natürlich der Intensität der Klimakrise, dass Menschen sagen, wir wägen jetzt einfach das Leben von Millionen gegen das Leben eines vielleicht Privatjetfliegenden ab? Sehen Sie da ernsthafte Gefahren oder vielleicht auch Ideen, wie man so eine Eskalation verhindern kann?
Ja, natürlich wird es kommen, ja. Also man hat die Fridays erfolgreich ignoriert, weil man gesagt hat, ja, irgendwann gehen die zurück in die Schule und genau das ist passiert. Jetzt haben wir die letzte Generation, die nervt und irgendwann wahrscheinlich alle verurteilt und weggesperrt werden. Wenn dann natürlich Menschen sagen, ja, schaut, jetzt die Fridays haben nichts bewirkt, die letzte Generation hat nichts bewirkt, jetzt müssen wir die nächste Eskalationsstufe zünden, dann wird es Menschen geben, die das tun. Ja? Und insofern ist die Angst vor der Klima-RAF berechtigt. Aber jetzt die letzte Generation als Klima-RAF zu bezeichnen, ist natürlich völlig daneben, weil die letzte Generation sowohl von ihrem Aktionskonsens her, den jeder unterschreiben muss, als auch von den Aktionstrainings her, also es wird ja jeder, der bei der letzten Generation mitmachen will, wird ja darin ausgebildet, wie man mit aggressivem Verhalten umgeht und was man tun darf und was nicht tun darf. Und wir dürfen uns ja nicht mal selbst verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Das Einzige, was wir dürfen, ist, dass wir unseren Körper schützen. Ne? Aber also für die Leute von der letzten Generation lege ich meine Hand ins Feuer, dass die gewaltfrei bleiben werden. Aber wenn man auf die auch nicht hört, dann ja, muss die Gesellschaft mit den Folgen leben.
So hoffen wir auf jeden Fall, dass die Aktivistinnen der letzten Generation jetzt gehört werden. Als abschließende Frage haben wir uns gefragt, was möchten Sie vielleicht den Hörenden von diesem Podcast, den Teilnehmenden von dem Pfingsttreffen mitgeben in Sachen vielleicht selber aktiv werden als Christen?
Ja, es wäre natürlich schon schön, wenn alle mit uns auf der Straße kleben würden, denn davon lebt natürlich auch diese Bewegung, dass sie nicht tot zu kriegen ist, sondern an Zulauf gewinnt. Ja, und das ist ja der Fall. Aber das könnte natürlich deutlich schneller und mehr werden. Aber was ich von jedem wirklich erwarte und verlange, ist, dass sie sich mit den wissenschaftlichen Fakten beschäftigen. Und es ist irgendwie für mich immer wieder erschreckend zu sehen, wie wenig Leute wissen, was Kipppunkte sind und dass es tatsächlich wissenschaftlicher Konsens mittlerweile ist, dass wir nur noch 3 Jahre Zeit haben, bevor das 1,5-Grad-Ziel in der Pfeife geraucht werden kann. Weil jeder, der Scholz zuhört, wird immer noch sagen, erstens, wir haben kein Problem und zweitens, wir schaffen es noch rechtzeitig. Ja, das ist Lüge. Ja, also die Leute müssen einfach kapieren, dass uns hier das Establishment an einem Ring durch die Manege führt. Das ist das eine. Sich mit den Fakten beschäftigen. Das andere ist, dass jeder auch wirklich sich überlegt, was kann ich tun? Und das, was kann ich tun, ist eben nicht ausreichend, dass man sein Konsumverhalten überdenkt, weil natürlich können wir alle aufhören zu fliegen, Auto zu fahren und alle vegan werden, aber das verringert nur 20% unseres ökologischen Fußabdrucks. Der größte andere Teil, der hängt einfach daran, dass wir in Deutschland leben mit seiner Infrastruktur, mit seiner Verwaltung, mit seinen Institutionen, seiner Industrie, seiner Bundeswehr. Da kommen die CO2-Tonnen dazu. Ja? Also wir müssen an den großen Rädern drehen. Und viel wichtiger, als dass das Individuum 100 fährt oder eben nicht mehr fliegt, wäre es, dass wir endlich die fossilen Subventionen für Kerosin aufheben, dass wir ökologisch gerechte Preise bekommen, dass wir tatsächlich ein Tempolimit einführen. Und ja, wir müssen uns wirklich überlegen, was können wir uns noch leisten, wenn wir unseren Kindern eine normale Welt hinterlassen. Und das kann man wirklich nur erreichen, wenn wir uns auch in der Gesellschaft, in der Politik engagieren und dort den Druck erhöhen. Aber eben gerne jeder mit den Mitteln, mit denen er sich komfortabel fühlt. Aber jeder hat ein berufliches, soziales Umfeld, kann mit seinen Nachbarn reden. Und wenn die Nachbarn über die letzte Generation schimpfen, sollte man sie verteidigen und wirklich eben auch auf das Anliegen verweisen und eben nochmals auf die eigentlichen Übeltäter verweisen. Ja? Also die Gesetze werden nicht von uns in erster Linie gebrochen, sondern wir reagieren auf einen Gesetzesbruch, den die Regierung im Moment gerade betreibt, auf Druck und auf Verführung der Lobbyisten der fossilen Industrie, die uns seit Jahrzehnten manipulieren, obwohl sie um die Wahrheit wissen. Ja? Die fossile Industrie hat vor Jahrzehnten schon Studien in Auftrag gegeben, die ganz klar die Erderhitzung vormodelliert haben und ganz klar erkennen lassen, dass wir hier in ein Riesenproblem reinschlittern, wenn dieses Geschäftsmodell sich nicht ändert. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Studien weggesperrt und alles unternommen, damit das, was in der Öffentlichkeit bekannt wurde, diskreditiert wurden. Also das sind die Übeltäter und die sollte man rannehmen und ins Gefängnis sperren, nicht uns.
Ja, danke schön für diese augenöffnende, also ich habe auf jeden Fall was dazu gelernt, augenöffnende Folge unseres Podcastes. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für uns unsere Fragen zu beantworten und hoffen auf jeden Fall, dass die Hörenden oder die Teilnehmenden vom Pfingsttreffen sich ihrer Worte etwas annehmen und dann vielleicht im Privaten auf jeden Fall auch etwas aktiver werden.